HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Barbara Piroth. Guten Abend.
Diejenigen, die eine Bleibeperspektive haben, diejenigen, die schutzbedürftig sind, sollen integriert werden. Diejenigen, deren Asylantrag abgelehnt wird, keinen Flüchtlingsstatus bekommen, sollen unser Land wieder verlassen.
Hallo, hier ist Lili. Ich habe wieder eine Familie. Nach Skopje müssen die.
Da ist dann eben früh um 5 die Polizei gekommen, hat die gesamte Familie mitnehmen wollen. Die Familie ist seitdem völlig traumatisiert.
Priorisiert werden die zurückgeführt, die in Deutschland Straftaten begehen, die Gefährder sind, weil keiner unserer Bürger und Bürgerinnen Verständnis dafür hat, wenn Menschen, die Anschläge planen, hier noch länger in Deutschland bleiben.
Ich habe noch Verständnis dafür, dass man kriminelle Straftäter abschiebt. Dass man aber Menschen abschiebt, die hoch integriert sind, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben, das erklärt sich mir nicht.
Die betroffenen Personen befinden sich bis zum Abflug unter ständiger Aufsicht, um beispielsweise Fluchtversuche oder Selbstverletzungen auszuschließen. Wenn Anhaltspunkte vorliegen, dass sich eine Person ihrer Rückführung widersetzen wird, wird diese bis in ihr Heimatland begleitet.
Es ist meist noch dunkel, wenn die Beamten kommen. In den frühen Morgenstunden wollen sie am besten ohne viel Aufhebens diejenigen abholen, die keinen Aufenthaltsstatus haben. Sie sollen in eine Maschine gesetzt und in ihr Herkunftsland gebracht werden. Aber das gelingt nicht immer. Denken wir an den jungen afghanischen Mann, der vor anderthalb Wochen aus einer Berufsschule in Nürnberg gezerrt wurde. Ein Mann, den seine Mitschüler als Paradebeispiel beschreiben für gelungene Integration. Schieben wir also die Falschen ab, die Deutschland von Nutzen sind? Und ist es überhaupt ein Kriterium, das man anlegen darf, der Nutzen eines Menschen? Immerhin vollzieht der deutsche Staat mit Abschiebungen geltendes Recht. Er muss das tun, um nach innen und außen glaubwürdig zu sein, theoretisch. Praktisch aber sind solche Einsätze traumatisch, langwierig und teuer. In vielen Fällen gelingen sie auch einfach nicht, weil der abgelehnte Asylbewerber krank ist, angeblich oder wirklich, abgetaucht oder er hat seinen Pass verloren oder aber das Herkunftsland will ihn erst gar nicht zurück. HR2 der Tag, der Weg zurück. Abschiebungen zwischen Anspruch und Wirklichkeit, unser Thema heute Abend. Und wir beginnen mit dem Fall, der Anfang des Monats für so viel Empörung gesorgt hat. Dem Fall von Asef N. aus Nürnberg.
Eine aufgeheizte Atmosphäre vor der Reformationsgedächtniskirche am Nürnberger Stadtpark. Polizisten mit Schlagstöcken und junge Menschen, die auf der Straße sitzen und die Abfahrt eines Polizeiautos verhindern wollen. Im Auto sitzt der 20-jährige Afghane Asef. Er wurde von Polizisten aus dem Klassenzimmer geholt. Noch am gleichen Tag soll er abgeschoben werden. Dann eskaliert die Situation an der Berufsschule 11 im Nürnberger Norden. Dekan Christopher Krieghoff kam zufällig dazu.
Die haben sicherlich ihre Arbeit gemacht, aber ihre Arbeit ist natürlich eine dann auch mit Einsatz von körperlicher Gewalt verbundene. Und das wirkt auf den Bürger und das wirkt natürlich auf alle, die da waren, schon sehr erschreckend und auch brutal, wenn man eben sieht, wie Berufsschüler auf den Boden gedrückt werden, der Kopf festgehalten wird. Dass das dann wieder bei anderen Schülern auslöst, müssen sie jetzt etwas für ihren Mitschüler tun und dann auch Polizisten angehen, anschreien oder auch versuchen wegzuziehen, ist sicherlich nicht korrekt, aber menschlich sehr verständlich. Also insofern wirkte das schon brutal.
Noch eine Woche vor den Ereignissen an der Berufsschule haben die Mitschüler von Asef gegen drohende Abschiebungen von Mitschülern demonstriert. 7 Tage später wird Asef aus dem Unterricht geholt. Es folgen tumultartige Szenen. Der 20-jährige Asef lebt seit 2012 in Deutschland, ist gut integriert, hatte eine Ausbildungsstelle in Aussicht. Lehrer Michael Stahl.
Ich wäre froh, wenn ich mehr solche Schüler hätte. Also ein Schüler, der eben noch weiß, wie wertvoll Bildung ist. Und aus meiner Einschätzung eine Bereicherung für unsere Klasse, für unsere Gesellschaft hier.
Trotz abgelehnten Asylantrag und ausgeschöpften Rechtsweg hat Asef im April eine Aufenthaltserlaubnis beantragt mit Hinweis auf seine fortgeschrittene Integration. Die wurde von der Regierung von Mittelfranken abgelehnt, da er die Voraussetzungen dafür nicht erfülle. Erst als Asef schon im Polizeiauto sitzt, wird ihm der ablehnende Bescheid übergeben. Dafür hagelt es jetzt Kritik. Gängige Praxis verteidigt dagegen Regierungspräsident Thomas Bauer.
Es geht um die Prognose, wie wird jemand reagieren, wenn er den Bescheid erhält. Auch vor dem Hintergrund, dass wir es ja immer wieder erleben, dass Asylbewerber, die einen entsprechenden ablehnenden Bescheid bekommen, dann nicht mehr für die Ausländerbehörden greifbar sind. Das ist im vergangenen Jahr in Bayern beispielsweise in 850 Fällen der Fall gewesen.
Da ASEF nach Angaben der Regierung von Mittelfranken über Jahre nicht an seinem ausländerrechtlichen Verfahren mitwirkt, ein weiterer Grund, ihm die geplante Abschiebung nicht mitzuteilen. Der Flieger nach Afghanistan hebt an diesem Tag nicht ab. Nach einem Anschlag setzt die Regierung die Abschiebungen zunächst aus. Zeitgleich beantragt die Regierung von Mittelfranken Abschiebehaft für den 20-jährigen Afghanen. Den Antrag lehnt das Landgericht Nürnberg-Fürth ab. Die Richter zweifeln daran, ob es rechtsstaatlichen Grundsätzen entspricht, wenn die Bekanntgabe eines bereits verfügten Bescheids, der mit einem Rechtsmittel angegriffen werden kann, bis zum Zeitpunkt des Vollzugs zurückgestellt wird. Denn damit hat die Ausländerbehörde dem jungen Afghanen praktisch die Möglichkeit genommen, dagegen Widerspruch einzulegen. Gerichtssprecher Friedrich Weidner.
Es ist so, dass das Landgericht hier zunächst mal zeitliche Abläufe festgestellt hat, nämlich zu der Frage, wann bestimmte Beschlüsse bekannt gegeben oder zugestellt wurden. Und diese zeitlichen Abläufe hat das Landgericht bewertet.
Auch für Michael Brenner, dem Rechtsanwalt von ASEF, ist klar, dass der Bescheid absichtlich zurückgehalten wurde.
Es sollte einfach verhindert werden, dass meinen Mandanten der Abschiebetermin bekannt wird, beziehungsweise, dass er noch ein Rechtsmittel gegen den Bescheid einlegen kann. Anders kann ich mir die Verhaltensweise nicht erklären.
Rechtsanwalt Michael Brenner hat Klage gegen den abgelehnten Bescheid eingelegt, denn ASEF droht nach wie vor die Abschiebung.
Wir werden alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, damit ASEF hier bleiben kann. Er ist ein sehr gut integrierter Jugendlicher. Ich sehe überhaupt keinen Grund dafür, ihn nach Afghanistan abzuschieben. Und ich hoffe, dass der Auffassung auch die Gerichte folgen werden.
Der ganze Fall geht nun vor das Verwaltungsgericht in Ansbach. Wann der Fall verhandelt wird, ist derzeit noch nicht klar.
Miriam Scholz über ASEFN aus Nürnberg. Und er war ausgerechnet an einer von 16 bayerischen Modellschulen, die für Asylbewerber und Flüchtlinge eine berufliche Perspektive schaffen wollen. Jahre der Integrationsarbeit sind damit zerstört worden, sagt denn auch der Schulleiter. Wir haben unsere Sendung mit dem Fall von ASEFN begonnen, weil sich daran beispielhaft das ganze Dilemma der deutschen Abschiebepolitik zeigt. Da sind zum einen die Bilder. Ein junger Mann wird über die Straße geschleift. Eine Spezialeinheit der Polizei rückt an mit Schlagstöcken. Es sind genau diese Bilder, die die Bundeskanzlerin immer vermeiden wollte. Gleichzeitig aber muss Angela Merkel zusehen, dass die Flüchtlingskrise sie nicht einholt in diesem Wahljahr. Sie will zeigen, dass Deutschland Herr der Lage ist und nach geltendem Recht Abgewiesene ausweist. Sie spricht von einer nationalen Kraftanstrengung. Das ist theoretisch vielleicht wirklich Konsens in Teilen der Gesellschaft. Abstrakt sind wohl viele dafür, dass abgelehnte Asylbewerber abgeschoben werden müssen. Nur wenn es dann konkret wird, wenn die betroffen sind, die wir persönlich kennen, dann sieht die Lage ganz anders aus. Mohamed Juni engagiert sich für Jugendliche ohne Grenzen. Das ist ein Zusammenschluss von jugendlichen Flüchtlingen. Er ist mit 13 nach Deutschland gekommen, aus dem umkämpften Südlibanon mit seinen Eltern, war hier jahrelang nur geduldet, ist inzwischen 32 und anerkannt und kennt aus dieser Zeit die ständige Angst davor, möglicherweise abgeschoben zu werden. Ich habe ihn gefragt, wie er mit dieser Angst gelebt hat.
Ich habe mich als Jugendlicher nicht wirklich damit jeden Tag beschäftigt. Ich war zu sehr damit beschäftigt, zur Schule zu gehen, meine Hausaufgaben zu machen, meine Familie zu unterstützen. Aber es gab Momente in meinem Leben, wo mich das sehr beschäftigt hat. Zum Beispiel, wenn ein Termin wieder anstand bei der Ausländerbehörde oder wenn eine Klassenfahrt anstand und ich gar nicht wusste, ob ich da mitfahren durfte. Das waren Momente, die mich daran erinnert haben, du bist hier nicht wirklich willkommen, du bist hier nicht auf lange Sicht, obwohl ich schon sehr, sehr gut Deutsch gesprochen habe. Und später, als ich mit der Schule fertig war, dann wurde das sehr, sehr klar, weil ich nach der Schule weder eine Ausbildung noch ein Studium noch ein Praktikum machen durfte. Und dann durfte ich das knallhart erfahren, wie das ist, dass ich diese Duldung habe und nicht hier wirklich eine Bleiberechtsperspektive haben konnte.
Also ein Leben auf Probe, ein Leben im ewigen Wartestand. Eben haben wir gehört von ASEFM. Sein Fall, ist das nur einer unter vielen? Sind Sie selbst vielleicht so eine Art ASEFN?
Ich denke, als ich diesen Fall in der Zeitung und bei Facebook und in den Medien gelesen und gesehen habe, habe ich mich sehr, sehr stark daran erinnert, wie das bei mir damals war. Und ich habe mich gefragt, ob wirklich meine Schüler, meine Mitschülerinnen auch für mich eingesetzt hätten, wie das bei ASEF der Fall ist. Die Gruppe, von der Sie gesprochen haben, Jugendliche ohne Grenzen, wo ich mich engagiere, ich denke, da sind Hunderte von HSFs mit dabei, die teilweise jeden Tag in die Schule gehen, teilweise sehr, sehr gute Zeugnisse haben, ihre Ausbildung absolvieren, ihre Praktika und so weiter und so weiter, die hier zum Teil seit einem bis 10 Jahre leben und trotzdem keine Perspektive haben. Es gibt Menschen in Deutschland, die können sich integrieren, so viel wie sie wollen. Sie können Sprache lernen, so viel wie sie wollen. Sie können all das machen, was von denen gefordert wird. Und trotz all dem, das müssen wir verstehen, trotz all dem werden sie niemals eine Bleiberechtsperspektive in diesem Land haben. Und ich weiß nicht, was das mit Jugendlichen macht, die tagtäglich mit Angst leben müssen. Das kann man sich, glaube ich, als Außenstehender gar nicht vorstellen.
Es fehlt ja dann irgendwann auch die Motivation, sich einzubringen, sich anzustrengen.
Also ich denke, es gibt die zwei Möglichkeiten. Entweder sind die Menschen dann wirklich sehr, sehr stark, haben eine gute Unterstützungsumgebung von Sozialberatung zum Beispiel und Freunde, Nachbarn, die sie unterstützen, und dann bleiben sie dran und kämpfen dafür, dass sie hier bleiben. Oder viele, viele, viele Tausende, die resignieren, verfallen in eine Depression und fragen sich dann wirklich, warum soll ich mich wirklich anstrengen? Warum soll ich noch lernen? Warum soll ich zur Schule gehen? Warum soll ich die Ausbildung absolvieren? Was bringt das? Weil ob ich eine 1 habe oder eine 6 habe, das Resultat ist genau das gleiche. Ich kann nicht hier bleiben. Und das ist wirklich sehr, sehr schwierig, gerade bei Jugendlichen, die gerade dabei sind, ihre Zukunft aufzubauen, wenn sie ständig Steine in den Weg gelegt bekommen und sie gar nicht wissen, wo bin ich morgen? Bin ich in Deutschland? Bin ich in der Türkei? Bin ich in Afghanistan? Was passiert mit mir?
Es ist ja dann an der Berufsschule in Nürnberg eskaliert. Schule muss aber ein Schutzraum sein, das sagt der Leiter eines Gymnasiums in Duisburg, wo ja ebenfalls vor 1,5 Wochen ein Mädchen aus dem Klassenzimmer geholt und nach Nepal abgeschoben wurde. Das konnte sich dann gerade mal noch von seinen beiden besten Freundinnen verabschieden. Muss das so laufen?
Also ich denke, Abschiebungen sind per se sehr, sehr problematisch und sehr abzulehnen aus vielerlei Gründen. Aber gerade Abschiebungen von Jugendlichen, gerade Abschiebungen aus geschützten Räumen, aus Schulen, aus Hochschulen, aus Ausbildungsplätzen und so weiter, die zeigen uns ganz, ganz klar, wie aggressiv diese Stimmung in diesem Land umgekippt ist von einer Willkommenskultur, Willkommensinitiativen, die überall an den Bahnhöfen gestanden haben, die überall was machen, zu einer Stimmung, die sogar in den Schulen geht und die Menschen von dort abholt, wo sie lernen, obwohl wir wissen alle, dass ein Mensch, gerade Jugendliche, zum Lernen eine sichere Atmosphäre brauchen, eine geschützte Atmosphäre brauchen. Das zeigt, wie schnell diese Stimmung von 2015, 16 umgekippt ist. Und das kritisieren übrigens auch ganz, ganz viele ehrenamtliche Menschen, ganz viele Willkommensinitiativen. Sie fühlen sich auch von der Politik verraten, dass sie sagen, wir machen das, was ihr von uns verlangt. Wir helfen den Menschen bei der Integration, suchen für sie eine Ausbildung, suchen für sie Integrations- und Sprachkurse, lernen mit denen Deutsch, unterhalten uns mit denen, machen all das mit denen. Und ihr kommt am Ende und schiebt diese Menschen ab. Wir fühlen uns verraten. Und das ist nicht das, was uns die Politik damals im Jahr 2015, 16 versprochen hat.
Nun haben wir die Situation, dass die große Flüchtlingswelle zwar abgeebbt ist, aber die nächste schon bald kommen könnte, weil nun jede Woche wieder Tausende von Nordafrika über das Mittelmeer fliehen. Von Januar bis März dieses Jahres waren das 30% mehr als im Vorjahr in diesem Zeitraum. Wir können diese Menschen nicht alle aufnehmen. Was also dann tun?
Bis dato müssen wir eine Lösung finden für die Menschen, die es trotz aller Schwierigkeiten nach Deutschland geschafft haben. Und das ist ein Bruchteil von der Flüchtlingsbewegung weltweit. Und ich denke mir, wenn nicht wir in Deutschland in der Lage sind, eines der reichsten Länder der Welt, wenn wir nicht in der Lage sind, diese Menschen aufzunehmen und für sie eine Zukunft aufzubauen, wer soll es denn sonst machen auf der Welt?
Nun sind aber nicht alle Jugendlichen, die hier bleiben wollen, komplett integrationswillig. Nicht alle wollen Deutsch lernen, wollen hier arbeiten. Was soll Ihrer Meinung nach mit denen geschehen, die sich verweigern?
Also ich muss Sie korrigieren. Meine Erfahrung als Sozialarbeiter in der Beratungsstelle ist genau das Gegenteil. Ich muss nicht die Jugendlichen davon überzeugen, wie wichtig deutsche Sprache ist, wie wichtig eine Ausbildung ist, wie wichtig Bildung ist, sondern ich muss ganz oft die Behörden davon überzeugen, wie wichtig für diese Jugendlichen Bildung ist, wie wichtig es ist, dass sie umziehen von den Turnhallen, damit sie lernen können und so weiter. Das ist genau das Gegenteil.
Mohamed Yuni. Er engagiert sich für Jugendliche ohne Grenzen. Das ist eine ehrenamtliche Initiative jugendlicher Flüchtlinge und ihrer Freunde. HR2, der Tag, der Weg zurück. Abschiebungen zwischen Anspruch und Wirklichkeit, unser Thema heute Abend. Und zur Wirklichkeit gehört ja auch der Behördenwahnsinn. Davon berichtet Jenny Erpenbeck in ihrem Tatsachenroman Gehen ging gegangen. Darin hadert Richard, ein gerade pensionierter Professor für alte Sprachen, mit sich und dem Leben, bis er einen neuen Sinn darin findet, afrikanischen Flüchtlingen zu helfen. In dieser Passage begleitet Richard einen von ihnen beim Gang zum Rechtsbeistand.
Während der Anwalt in der Akte herumblättert, sich hier und da etwas anstreicht, warten Richard und Itemba einfach nur ab. Aber eine Duldung zum Beispiel wäre doch auch schon etwas Gutes, oder? Fragt Richard, als der Anwalt das Diktiergerät kurz ablegt. Dann könnten die Männer, habe er, Richard, gehört, doch zumindest nach 9 Monaten anfangen, sich Arbeit zu suchen, sei es nicht so? Suchen ja, sagt der Anwalt. Und? Fragt Richard. Schon mal was von der Vorrangregelung gehört? Sagt der Anwalt, hört jetzt abrupt auf zu blättern, blickt auf und schaut durch seine dicken Brillengläser hindurch Richard einen Moment lang scharf an. Nein, sagt Richard. Tja, die Vorrangregelung besagt, dass nur, wenn kein Deutscher und kein Europäer die Stelle haben möchte, dass nur dann zum Beispiel dieser Herr hier, Herr Awad, überhaupt eine Chance hat. Gut, sagt Richard, aber immerhin. Ja, aber bevor er sich darum bewerben darf, muss auch noch die Ausländerbehörde ihm für diese eine bestimmte Stelle ihre Einwilligung geben. Das wird sie doch in so einem Fall, sagt Richard. Nun ja, sagt der Anwalt. Was heißt das? Fragt Richard. Die Ausländerbehörde schickt die Bewerbung zunächst an die Arbeitsagentur mit der Bitte um Prüfung des Vorrangs. Diese Prüfung kann dauern. Warum? Tja, das weiß kein Mensch zu sagen. Trifft die Antwort von der Arbeitsagentur schließlich ein, beginnt die Ausländerbehörde ihrerseits zu prüfen. Alles zusammen kann 3 Monate dauern, auch 4 Monate. Und selbst wenn die Behörde zustimmt, sagt der Anwalt, muss nach dem ganzen Prozedere die Stelle noch immer verfügbar sein. Da braucht er schon einen sehr geduldigen Arbeitgeber.
Jenny Erpenbeck in Gehen ging gegangen. Es ist ein schwer verständlicher Wust an Papieren und Vorschriften. Eben haben wir den Fall des 20-jährigen Afghanen in Nürnberg beleuchtet, der ja dann doch nicht abgeschoben worden ist, jedenfalls noch nicht. Eigentlich war das ausgemachte Sache. Aber wenige Stunden zuvor hatte sich in Kabul ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Er hatte mehr als 150 Menschen mitgerissen in den Tod, ganz in der Nähe der deutschen Botschaft. Und wie bitteschön hätte das die Bundeskanzlerin erklären sollen? Dass Deutschland so herzlos ist, einen gut integrierten jungen Menschen genau dahin abzuschieben, wo gerade die Bombe hochging? Diese zweite Handlungsebene müssen wir mitbedenken. Sie gab auf einmal das weitere Prozedere vor. Und deshalb ist da nun plötzlich ein Abschiebestopp nach Afghanistan. Bis auf Weiteres, es gibt nur noch Ausnahmefälle, bis dann nächsten Monat ein neuer Lagebericht vorliegt. Gleichzeitig sollen es aber mehr werden mit den Abschiebungen. So will das der Innenminister.
2016 wurden zwar deutlich mehr Menschen abgeschoben als im Vorjahr, aber aktuell stagniert die Zahl, beziehungsweise sie geht sogar leicht zurück. Vor allem Flüchtlinge ohne Papiere sind ein Problem. Das sagt nicht nur der CDU-Bundesminister Thomas de Maizière, das sagen auch SPD-Ministerpräsidenten in den Ländern, wie zum Beispiel Malu Dreyer.
Es ist meistens oder sehr oft der Grund, warum Menschen, die eigentlich zurückgehen müssen, aber nicht können. Es hat meistens damit zu tun, dass die Pässe fehlen.
Und deshalb hat man sich auch schnell auf ein neues Gesetzespaket geeinigt. Nur 3 Monate nach seinem Besuch am Flughafen verkündet de Maizière das Ergebnis im Bundestag.
Wir sind und bleiben aufmerksam und handlungsfähig und wir setzen dieses Aufenthaltsrecht auch durch. Auch wenn es umstritten ist, wenn es wehtut. Es ist erforderlich als die andere Seite der Medaille der Flüchtlingspolitik.
Wenn Flüchtlinge ohne Papiere kommen, dürfen jetzt auch Handys, Tablets und Laptops ausgewertet werden. Wer falsche oder keine Angaben macht, riskiert eine strenge Wohnsitzauflage. Und sogenannte islamistische Gefährder müssen bis zur Ausreise eine elektronische Fußfessel tragen. Außerdem wird die Abschiebehaft von 4 auf 10 Tage verlängert. Für die Bundestagsvizepräsidentin der Linken, Petra Pau, setzt die Bundesregierung damit aber ein falsches Zeichen.
Das Gesetz bedient vor allem eine allgemeine Abschiebestimmung. Und damit befördert es auch eine feindliche Stimmung gegenüber den Schutzsuchenden.
Linke und Grüne haben im Bundestag gegen das Gesetzespaket gestimmt. Allerdings sind Abschiebungen letztlich Ländersache und da gibt es diesen Streit nicht. Das grün regierte Baden-Württemberg und das rot regierte Thüringen schieben nicht weniger konsequent ab als andere Länder. Und auch der weitgehende Abschiebestopp nach Afghanistan wegen der angespannten Sicherheitslage war in vielen Ländern schon längst gelebte Praxis, bevor die Bundeskanzlerin ihn verkündet hat. Aber auch Abschiebeflüge Richtung Tunesien oder Marokko starten immer wieder fast ohne Passagiere. Und genau das Problem löst auch kein Gesetz, sagt Volker Beck von den Grünen.
Am Ende entscheidet sich diese Frage nicht über die Menge der Tinte, die sie in Gesetzbücher gießen, sondern über die Frage, ob die Bundesregierung mit anderen Regierungen belastbare Vereinbarungen über die Rücknahme von ausreisepflichtigen Personen aus ihren Ländern hinbekommt oder eben nicht.
Und dass das stimmt, weiß man natürlich auch in der Bundesregierung. Es ist nicht zuletzt der Grund, warum aktuell nur rund ein Drittel der ausreisepflichtigen Flüchtlinge auch tatsächlich abgeschoben werden. Nicht nur Thomas de Maizière hat deshalb schon die Maghreb-Staaten bereist, auch die Kanzlerin versucht es seit einiger Zeit mit sanftem diplomatischen Druck. Weil Gesetzesverschärfungen in Deutschland alleine eben nicht ausreichen.
Ohne solche Abkommen könnten wir auch bei bester europäischer Solidarität nicht viel mehr tun, als uns mit illegaler Migration abzufinden. Gelöst wäre damit gar nichts und geholfen wäre damit auch niemandem.
Etwa 50.000 Menschen müssten Deutschland eigentlich sofort verlassen, nach Angaben des Innenministeriums. Die meisten werden das früher oder später freiwillig tun, weil die Programme dafür von Bund und Ländern ein beachtlicher Erfolg sind. Was mit den anderen ist, das hängt nicht unwesentlich von den Verhandlungen mit den Herkunftsländern ab. Wenn die erfolgreich sind, dann wird bald wieder mehr abgeschoben. Auch aus dem Haus 21 auf dem Flughafen Schönefeld. Wobei vermutlich nicht mehr allzu lange. Wenn der neue Flughafen irgendwann mal fertig werden sollte, dann wird das große Haus mit dem Kronleuchter und dem Marmorboden nämlich abgerissen.
Daniel Bauer aus Berlin. Die Realität ist aber, dass sich viele Menschen in Deutschland von Duldung zu Duldung hangeln. Das interessiert oder stört uns vielleicht erstmal nicht. Es wird aber dann brisant und relevant für uns, wenn Nicht-Abgeschobene auf einmal gewalttätig werden. Geschieht das, wie im Fall von Anis Amri, dann ist das öffentliche Unverständnis groß. Der Berliner Attentäter hatte mit den Behörden Katz und Maus gespielt, hatte sich in unterschiedlichen Bundesländern mehrere Identitäten zugelegt. Und er musste Deutschland nicht verlassen, trotz diverser Straftaten. Anderes Beispiel, der afghanische Asylbewerber, der nur ein paar Tage nach der Eskalation an der Berufsschule in Nürnberg in einem Flüchtlingsheim in der Oberpfalz einen 5-jährigen Jungen ersticht und dessen Mutter verletzt. Dann fragen plötzlich alle, warum war der noch hier? Der Mann war vorbestraft, hatte mehr als 5 Jahre im Gefängnis gesessen, konnte aber nicht abgeschoben werden, weil er in der Haft zum Christentum konvertierte und nun sagt, als Christ sei er in Afghanistan in Lebensgefahr. Das kann doch nicht sein, das ist doch eine Perversion des Rechtsstaats, heißt es dann. Stefan Dünnwald arbeitet beim Labor für kritische Migrations- und Grenzregimeforschung. Er ist im Bayerischen Flüchtlingsrat und ich habe ihn gebeten, das mit uns mal ganz praktisch zu betrachten. Wie wird es überhaupt festgelegt, wer abgeschoben wird? Wer sagt, wer als nächster dran ist?
Nun, letztlich sind das die Ausländerbehörden, die sagen, diese Person ist ausreisepflichtig und diese Person soll abgeschoben werden. Dann gibt es in den Bundesländern verschiedene übergeordnete Behörden, die dann sagen, okay, hier können wir eine Abschiebung umsetzen, Flugbuchung, Bereitstellung eines Charterfliegers. Und dann kommt eben diese Person auf die Liste des nächsten Fluges nach Kabul oder nach Pristina.
Gibt es eine Möglichkeit, sozusagen auszusieben, also als Behörde zu sagen, diese Person, die hat sich gut integriert, hat Deutsch gelernt, die ist willens, die darf bleiben?
Ja, natürlich. Das sind im Prinzip die Möglichkeiten auch der Behörden. Eine Ausländerbehörde kann auch einen Aufenthaltstitel erteilen. Aber selbst wenn eine Person nur geduldet ist, gibt es ja die Möglichkeit, auch diese Duldung zu verlängern und zu sagen, diese Person ist gut integriert. Das prüfen wir einfach erst nochmal oder wir warten hier das halbe Jahr, die der Person noch fehlt, um einen Aufenthaltstitel über dieses oder jenes zu erreichen.
Es ist ja ohnehin komplett unrealistisch, jetzt alle abzuschieben, dann auf einmal zurückzuschicken. Wäre es denn denkbar, sich erstmal nur auf die zu konzentrieren, die wirklich die brisanten Fälle sind, Straftäter zum Beispiel oder Gefährder?
Das könnte man machen. Das ist die Praxis einiger Bundesländer gewesen, jetzt bei den Abschiebungen nach Afghanistan. Die haben gesagt, wir wollen jetzt nicht alle abgelehnten Afghanen abschieben, sondern wir wollen uns beschränken eben auf Straftäter. Wobei bei Straftätern immer noch zu sagen ist, warum ist das für die einen gefährlich und für die anderen nicht? Da darf man keine Unterscheidung machen zwischen dem einen Menschenleben und dem anderen. Die sind beide gleichwertig, auch wenn der eine ein Straftäter ist.
Nun lehnt das BAMF den Asylantrag ab, dann gibt es wahrscheinlich erstmal eine Klage, irgendwann geht das weiter dann an die Ausländerbehörde einer Kommune und die muss dann sofort loslegen mit der Abschiebung?
Es gibt von allen Bundesländern, vielleicht ausgenommen von Bremen, die sagen, wir favorisieren die freiwillige Ausreise. Von anderen Bundesinnenministerien gibt es die Ansage, wir wollen Abschiebungen forcieren, wir wollen mehr abschieben und das ist ihnen ja im letzten Jahr auch deutlich gelungen. Hier ist schon auch ein Druck da von den Ministerien auf die Behörden, Leute zu melden, die möglicherweise abgeschoben werden können.
Abschiebungen sind ja unfassbar teuer, da ist die Rede auch von Millionenbeträgen, um eine Handvoll zum Beispiel Afghanen nach Hause zu fliegen. Wie kommt denn dieser immense Kostenblock zusammen?
Nun, das sind zum einen die Ausländerbehörden, die diese ganzen Abschiebungen vorbereiten müssen. Dann muss die Abschiebung durchführen. Zunächst die Landespolizei, die muss versuchen, jemanden festzunehmen. Dann übernimmt ab dem Flughafen die Bundespolizei. Bei den Flügen nach Afghanistan waren fast 100 Bundespolizisten mit auf dem Flieger. Die müssen hinfliegen, die müssen übernachten, die müssen wieder zurückfliegen. Plus Ärzte, die in Begleitung mitgeflogen sind. Plus Personen vom Anti-Folter-Komitee, die das Ganze beobachtet haben. Das heißt, da kommen enorme Kosten zusammen. Und dann kommen obendrauf noch die Kosten für ein Charterflugzeug, was gebucht werden muss, was in einem Fall etwa 300.000 Euro gekostet hat, das Flugzeug alleine. Das ist auch die größte Hürde, die jemand, der abgeschoben wurde, dann bei einer Wiedereinreise überwinden muss, weil jede Person, die abgeschoben worden ist, muss vor einem Visumantrag die kompletten Abschiebekosten, die auf seine Person addiert werden, erstatten. Und das ist meistens nicht möglich.
Wir haben vorhin berichtet über den Fall von Asef N. Da können wir jetzt von hier aus endgültig nicht klären, war er wirklich ein Krimineller oder ein Trickser, wie die Polizei behauptet, oder ein Vorbild. Darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Aber was sich an seiner Geschichte ja auch zeigt, ist das brutale Gesicht von Abschiebungen. Sonst, wie wir das vielleicht nur selten zu sehen bekommen. Nun hatte Innenminister de Maizière noch im März gesagt, man könne ganz im Gegenteil behutsam, verantwortungsvoll und trotzdem entschlossen abschieben. Geht das?
Nee, also die Vokabel behutsam im Zusammenhang mit Abschiebungen zu verwenden, ist völlig verkehrt und führt auf eine völlig falsche Fährte. Abschiebungen sind grundsätzlich, ist das eine Ausübung staatlicher Gewalt. Ne? Und diese Gewalt kann auch eskalieren, wie im Fall Asef N., wo dann irgendwelche Unterstützungskommandos der Polizei dann plötzlich anfangen zu schlägern. Aber auch in vielen Fällen, wo Einzelpersonen, Familien abgeschoben worden sind, haben wir nachträglich, wenn wir nach der Abschiebung die Familien interviewt haben, erfahren, es gab Übergriffe der Polizei, es gab Schläge, es gab Fesselungen, die völlig unverhältnismäßig und schmerzhaft waren. Also eine Sache, die insbesondere auf die Kinder enorm traumatische Auswirkungen hat.
Umgekehrt, wenn wir über Fälle von Kriminellen, ja sogar von einem Attentäter sprechen, wo die Abschiebung überhaupt nicht gelungen ist, wo sich dann ein Krimineller einfach mal darauf beruft, als Christ hier bleiben zu müssen, ist unser Rechtsstaat dazu tolerant?
Nee, zum einen haben wir diese Sache mit dem Christentum. Da sagt man immer, der ist dann plötzlich Christ und so weiter und dann darf er nicht abgeschoben werden. Das hat tatsächlich einfach ja auch ein Verwaltungsgericht so bestätigt. Das heißt, hier ist die Rechtsprechung, ist der Ansicht gewesen, dieser Mensch ist tatsächlich zum Christentum übergetreten. Das ist nicht nur eine Behauptung von ihm, die man quasi schützend gegen die Abschiebung verwendet. Ja? Zum anderen ist grundsätzlich der Sinn der Abschiebung zu hinterfragen und zwar auch bei Straftätern. Wenn wir einen Straftäter wegschicken, wir haben das im Fall von vom Kosovo, haben wir das in vielen Fällen untersucht, da hatten wir die Listen, da waren auch Vergewaltiger und Mörder, alle möglichen Drogendealer, sonst wie was dabei. Dann sagt die deutsche Behörde den Behörden im Zielland nicht, dass diese Person ein Straftäter ist. Das heißt, der landet am Flughafen und verlässt unbehelligt das Gelände. Und da müssen wir uns fragen, wenn wir hier einen Straftäter haben, der möglicherweise, wie in diesem Fall in Cham, der ein Kind ermordet hat, wenn wir den jetzt einfach in den Flieger setzen, riskieren wir da nicht, dass die Behörden sowieso nichts wissen und der Kerl möglicherweise irgendwie noch ein Kind tötet oder andere Personen verletzt, tötet, gefährdet. Ist es da nicht sinnvoller zu sagen, nein, wir schicken jetzt quasi keine tickende Zeitbombe nach Afghanistan, sondern wir überlegen uns, wie wir die Allgemeinheit besser vor dieser Person schützen und nicht denken, eine Abschiebung ist die Lösung. Abschiebung ist keine Lösung.
Stefan Dinwald vom Labor für kritische Migrations- und Grenzregimeforschung. Er ist im Bayerischen Flüchtlingsrat und ist Mitglied des Netzwerks Flüchtlingsforschung. Sie hören HR2 der Tag, der Weg zurück, Abschiebungen zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Vorhin haben wir schon gehört von Richard, dem pensionierten Professor, der sich nun in Berlin für afrikanische Flüchtlinge engagiert. Gerade versucht Richard, irgendeine Bleibemöglichkeit für seinen Schützling zu finden.
Aber, sagt Richard, gibt es nicht die Kategorie der Engpassberufe? Er hat Rashid, dem Schlosser, versprochen, den Anwalt danach zu fragen. Im Internet hat er gelesen, dass für diese in Deutschland dringend benötigten Facharbeiter im Falle einer Duldung Soforteinstellungen möglich seien. Ja, sagt der Anwalt, aber da wiederum verlangt die Ausländerbehörde, dass derjenige sich zur Feststellung der Identität um einen Pass des Heimatlandes bemüht oder wenigstens um eine Geburtsurkunde. Und? Fragt Richard. Es kann sein, er bekommt den Pass. Das ist doch dann gut, oder? Fragt Richard. Solange es keinen bilateralen Poker gibt, ja. Was ist denn ein bilateraler Poker? Fragt Richard und hört, wie der große Itemba unter dem Tisch an seinen Fingern zieht, dass die Knöchelchen knacken. Manchmal will die Regierung eines solchen Landes eine politische Vergünstigung von Deutschland, ein Handelsabkommen, manchmal auch Waffen. Im Gegenzug verpflichtet sie sich, Leute, die in Deutschland nur geduldet sind, aber einen Pass ihres Heimatlandes besitzen, zurückzunehmen. Also, Deutschland ist sozusagen froh, wenn es wenigstens die Facharbeiter auf diese Weise loswerden kann? Verstehe ich das richtig? Sagt Richard. So könnte man sagen, sagt der Anwalt.
Ein Auszug aus Jenny Erpenbecks Gehen, Ging, Gegangen. Es sind schon absurde Szenen, die sie da schildert. Nun ist die Situation ja die, dass das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, inzwischen eiligst arbeitet, mehr Personal hat, also unter dem Druck der Politik schneller Asylanträge entscheidet, die Fälle clustert in sichere, unsichere und komplexe Fälle und dadurch die Schlagzeil erhöht. Und je schneller da durchgewunken wird, desto mehr nimmt entsprechend die Zahl der Ablehnungen zu. Der Rückstau wird wachsen, sprich mehr Menschen müssen zurück in ihre Heimat. Theoretisch. Am besten auch gleich noch in den Irak, so will das Bayerns Innenminister Herrmann. Schauen wir auf die Zahlen, die kommen vom BAMF für 2016. Da gab es rund 200.000 Ausreisepflichtige. Die sind aufgefordert worden, Deutschland zu verlassen. Abgeschoben wiederum wurden rund 25.000 Menschen. Nun muss man aber sagen, dass letztes Jahr fast doppelt so viele, nämlich mehr als 50.000 Menschen freiwillig zurückgekehrt sind. Deshalb ist die neue Marschroute nun die, mehr für die freiwillige Rückkehr trommeln, wenn Abschiebung so schwierig, aufwendig und teuer ist. Wie da Werbung gemacht wird, schildert uns Isabel Reifenrath.
In Würde zurückkehren. Mit dem Slogan wird auf der Seite returningfromgermany.de geworben. Noch befindet sie sich in der Pilotphase, bald soll sie aber auch in andere Sprachen übersetzt werden. Ein Projekt des BAMFs und der Internationalen Organisation für Migration der UN. In eine Suchmaschine kann man hier seine Postleitzahl eingeben und schon werden einem mehrere Beratungsstellen in der Nähe empfohlen. Von der Diakonie, von der Caritas, das Sozialamt Offenbach oder auch die Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen. In Gießen ließ sich Milovana, eine junge Albanerin, über ihre freiwillige Ausreise beraten.
Wie das aussieht mit der Geburtsurkunde, wann damit zu rechnen ist?
Tregoin. Moment, ich habe Postolen per Berlin, dann auch Tregoin. Wird dann wie nie.
Nein, bis jetzt habe ich immer noch keine Informationen.
Damit sie freiwillig ausreisen kann, braucht sie Reisedokumente, auch für ihr Baby. Milovana ist 27 Jahre alt. Sie war schwanger vor ihrem Ehemann nach Deutschland geflohen. Aber ihr Asylantrag wurde abgelehnt. Jetzt muss sie zurück nach Albanien.
Wenn ich dies nicht tue, dann wird Polizei vorbeikommen und mich nach Hause schicken. Und das möchte ich vermeiden. Ich schlafe jede Nacht unter Stress, Angst, weil ich habe ein kleines Baby. Weil ich es erlebt habe, dass viele Familien mitten in der Nacht abgeholt worden sind von Polizei.
Sie möchte unbedingt vermeiden, abgeschoben zu werden. Eine Abschiebung, für die meisten eine traumatische Erfahrung. Und für die Behörden ein riesiger Aufwand. Sie müssen sich mit dem Heimatland auf die Abschiebung einigen, einen raren Platz in einem der Charterflieger bekommen, ein Urteil vom Gericht erreichen, die Polizei involvieren. Außerdem ist es eine einfache Rechnung. Eine Abschiebung kostet pro Person etwa 14.000 Euro. Bei einer freiwilligen Ausreise sparen die Behörden viel Geld. Zwar wird der Flug bezahlt oder die Busreise nach Hause, außerdem gibt es ein paar hundert Euro pro Person von der Kommune plus etwa 800 bis 1.000 Euro Startgeld vom Bund. Und trotzdem ist die freiwillige Ausreise deutlich günstiger als eine Abschiebung. Die junge Albanerin Milovana weiß nicht, wie es für sie in Albanien weitergehen wird. Albanien ist seit vergangenem Jahr ein sicheres Herkunftsland. Ihr steht deshalb kein Startgeld vom Bund mehr zu, seitdem die Balkanstaaten offiziell sicher sind und es für die freiwilligen Rückkehrer kein Startgeld mehr gibt, sinken die Zahlen der freiwilligen Ausreisen. Albanien, Serbien, Kosovo, Mazedonien. Dahin waren vergangenes Jahr die meisten Freiwilligen zurückgekehrt. Irak, Afghanistan, Iran folgen in der Statistik, aber mit weit niedrigeren Zahlen. Hessens Innenminister Peter Beuth begrüßt, dass die freiwillige Ausreise nun beworben wird.
Die freiwillige Rückreise ist natürlich für alle Beteiligten weniger belastend.
Janine Wissler von den Linken sieht an der freiwilligen Ausreise nichts Freiwilliges, hätten die Betroffenen doch keine Alternative.
Das sind Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde und die eine Frist gesetzt bekommen haben, bis zu der sie in Anführungsstrichen freiwillig ausreisen können, was aber gleichzeitig bedeutet, wenn sie nicht freiwillig ausreisen, dann werden sie abgeschoben und dann bekommen sie auch eine Wiedereinreisesperre.
Kein Geld und keine Möglichkeit, nochmal nach Deutschland einzureisen. Das überzeugt manche, sich freiwillig in den Flieger zu setzen. Und natürlich hofft die Bundesregierung darauf, dass die Rückkehrer zu Hause berichten, dass es kaum eine Chance auf Asyl gibt.
Isabel Reifenrath, bloß wenn ein Migrant weiß, dass Deutschland bei Abschiebungen zahnlos ist, warum sollte er dann freiwillig gehen? Und es ist ja nicht nur der Asylbewerber, der kein Interesse hat, ins Herkunftsland zurückzukehren. Auch die Herkunftsländer selbst wollen das oft nicht. Immerhin sind die Überweisungen der Migranten von Deutschland aus ins Heimatland, wenn sie es dann später mal geschafft haben, eine wichtige Devisenquelle. Warum also darauf verzichten? Und am Ende noch die Loser vor die Tür gesetzt bekommen. Nicht mal meine Worte, ein Zitat von Bundesentwicklungshilfeminister Gerd Müller von der CSU. Und so geschieht es dann, dass Ausweisersatzdokumente nicht pünktlich geliefert werden und dass Staaten, besonders die in Nordafrika, ihrer sogenannten Mitwirkungspflicht nicht nachkommen. Jens Borchers ist unser Korrespondent für Nord- und Westafrika in Rabat. Jens, was bedeutet das denn, Mitwirkungspflicht?
Dass die Bundesregierung den Eindruck hat oder auch die Länderregierungen, dass ein Land wie, nehmen wir mal als Beispiel Tunesien, nicht genug tut und vor allem nicht schnell genug ausreichend dafür sorgt, dass die Zusammenarbeit bei der Aushandlung von Abschiebungen oder Rückführungen funktioniert.
Und inwiefern halten sich die Länder nicht daran?
Da werden dann halt eine Menge bürokratische Hürden aufgebaut oder die existieren einfach, weil die Behörden entweder von der Manpower her nicht ausreichend ausgestattet sind, weil die technischen Voraussetzungen nicht die gleichen sind wie die technischen Voraussetzungen in Deutschland. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Die Bundesregierung hat ja relativ viel Mühe darauf verwandt, beispielsweise die Maghreb-Länder dazu zu bewegen, dass sie eben intensiver und besser mitwirken. Das ist dann auch Gegenstand von Verhandlungen gewesen, wo die Bundesregierung gelockt hat. Wir helfen euch in bestimmten Bereichen, sei das Grenzsicherung, seien das Entwicklungsgeschichten. Und dafür arbeitet ihr besser mit. Wenn ich mir die Zahlen anschaue, die das Bundesinnenministerium, die aktuellsten, die es momentan gibt, gegeben hat, und wir nehmen das Beispiel Tunesien, dann wurden von Januar bis April 2016 gerade mal 8 Tunesier nach Hause zurückgebracht. Und im jetzt aktuellen Jahr, im gleichen Zeitraum, Januar, April 2017, waren es 72. Also irgendwas muss passiert sein.
Also wäre das ein Hebel sozusagen, durch Sanktionen was zu bewegen. Bundeskanzlerin Merkel spricht ja ohnehin nicht gerne von Abschiebungen, sondern von Rückführungen. Das klingt humaner und die umschließen dann eben auch die freiwillige Ausreise. Und dann, was geschieht dann mit diesen Menschen? Welche Unterstützung bekommen sie im Herkunftsland?
Die Deutschen haben in Tunesien ein sogenanntes Zentrum für Jobs, Migration und Reintegration eingerichtet. Das ist im vergangenen März eingerichtet worden. Das ist eine Anlaufstelle mitten in der Hauptstadt Tunis, angekoppelt an das tunesische Arbeitsamt, wo sich Leute informieren können, wo sie sich helfen lassen können. einen Job zu finden, eine Weiterbildung zu finden, sich, wenn sie tatsächlich Rückkehrer sind, wieder einigermaßen in der tunesischen Gesellschaft zurechtzufinden, irgendwo wieder anzuknüpfen. Das ist ein Service, mit dem die Deutschen gemeinsam mit den Tunesiern versuchen wollen, diesen Menschen irgendwie wieder einen Startpunkt zu geben. Das letzte Mal, als ich mit den Leuten von diesem Rückkehrzentrum gesprochen habe, da hatten sie gerade mal 7 Rückkehrer aus dem Ausland als Kunden gehabt. Die anderen Leute, die gekommen sind, waren einfach Tunesier, die nach einem Job gesucht haben. Insofern muss ich erst noch herausstellen, ob denn ein solches Zentrum, wie das in Tunis, tatsächlich auch für freiwillige Rückkehrer funktioniert.
Jetzt haben wir noch ein ganz anderes grundsätzliches Problem. SPD und Grüne bemängeln ja die schwierige Menschenrechtslage im Maghreb. Deshalb haben die Grünen ja mehrheitlich im Bundesrat dagegen gestimmt, dass diese Länder als sichere Herkunftsländer eingestuft werden. Du kennst den Norden Afrikas seit Jahren. Wie ist deine Einschätzung? Sicher oder unsicher?
Ich finde diese Kategorie sichere Herkunftsländer ausgesprochen problematisch. Es gibt in Tunesien nach wie vor das Risiko, dass man in Einzelfällen auf Polizeistationen misshandelt wird. Es gibt Einzelfälle von Folter, die von Menschenrechtsorganisationen dokumentiert worden sind. Ich habe ganz oft den Eindruck, das ist so ein Etikett, was zur Beruhigung der deutschen Öffentlichkeit gerne hervorgeholt wird. Ich weiß nicht, ob das wirklich etwas dazu taugt, um diese ganze Situation, was Abschiebungen und Rückkehrer, freiwillige Rückkehrer anbelangt, tatsächlich in irgendeiner Art und Weise zu klären.
Jens Borchers, unser Nord- und Westafrika-Korrespondent. Und wenn wir das Stichwort Nordafrika hören, dann denken wir auch an Angela Merkels Besuch dort im Frühjahr. Sie wollte Fluchtursachen bekämpfen. Es ging auch um Auffanglager und Wirtschaftshilfe. Und die war noch heute Thema beim großen G20-Afrika-Gipfel in Berlin. Und diese ganze Praxis unserer Flüchtlings- und Abschiebepolitik, die ist so undurchsichtig und manchmal auch befremdlich. Unseren Protagonisten Richard macht sie regelrecht krank.
Richard merkt, wie er Kopfschmerzen bekommt, die sich von der Stirn über die Schläfen allmählich in seinen Hinterkopf fressen. Aber ein letzter Punkt steht noch auf seiner Liste. Und der Paragraph 23? Fragt er. Im Internet habe er gelesen, dass, wenn ein Land, eine Regierung, ein Bürgermeister nur wolle, die europäischen Regelungen ausgesetzt werden dürften und jemand, der um Asyl ansuche, einfach als Mensch akzeptiert werden könne, auch in einem Land, das nach den gesetzlichen Regelungen eigentlich nicht für ihn zuständig sei. Es wundert Richard nicht sonderlich, dass der Anwalt darauf nur ein Wort zur Antwort gibt. Wenn. Verstehe, sagt Richard und hat plötzlich das Gefühl, dass dieser Anwaltsbesuch seine Kräfte übersteigt. Haben Sie denn die Erklärung des Senats nicht gelesen? Sagt nun der Anwalt milde zu ihm wie zu einem Kranken, dem man gut zureden muss, damit er die bittere Medizin schluckt. Welche Erklärung denn? Gestern stand es doch in allen Zeitungen, sagt der Anwalt und zitiert auswendig. Aus Gründen der Vollständigkeit ist noch anzumerken, dass die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis gemäß § 23 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz für die Teilnehmer an der Protestbewegung am Oranienplatz nicht der Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik dient. Nein, das habe ich nicht gelesen, sagt Richard. Der Anwalt legt, als hätte er eine kleine Theatervorstellung gegeben, die Hand auf sein Herz und verbeugt sich. Dann macht er die Flügeltür auf und sagt, Sie erlauben, um anzudeuten, dass die Sprechstunde vorbei sei.
Jenny Erpenbeck in ihrem Tatsachenroman Gehen, ging, gegangen. Sie hören HL2 der Tag, der Weg zurück. Abschiebungen zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und die Abschiebewirklichkeit in anderen europäischen Ländern ist manchmal eine noch viel rauere als bei uns, in der Schweiz zum Beispiel. Dort klingt der Begriff dafür ja schon sehr ruppig, von Ausschaffen ist da die Rede. Spanien wiederum hat in den letzten Jahren erfolgreich den Migrantenstrom aus Westafrika reduziert und empfiehlt seine Methoden inzwischen auch der EU. Und dann ist da noch Schweden, früher mal bekannt für seine Willkommenskultur. Wir haben unsere Korrespondenten gebeten, uns jeweils die Abschiebepraxis in ihrem Land zu schildern und wir beginnen in der Schweiz.
Ausschaffungen, so nennt man bei unseren südlichen Nachbarn die Abschiebungen. Deren Zahl ging in den letzten Jahren zurück, waren es 2014 noch knapp 5.700 Abschiebungen und 2015 noch 4.600, so wurden im letzten Jahr nur noch knapp 4.200 Ausländer ausgeschafft. Abschiebungen werden in der Schweiz verfügt, wenn eine Person ohne Aufenthaltsgenehmigung eine Frist zur Ausreise verstreichen lässt, beziehungsweise wenn ein entsprechender Entscheid vorliegt, meist wenn zuvor ein Asylantrag abgelehnt worden ist. Seit dem letzten Jahr gelten in der Schweiz strengere Regeln für Abschiebungen von straffällig gewordenen Ausländern. Anders als in Deutschland, wo stets Richter entscheiden müssen, droht automatisch eine Abschiebung, wenn Ausländer eine Straftat begehen, für die das Gesetz mindestens ein Jahr Haft vorsieht. Mord, Totschlag, Vergewaltigung oder Raub. Auch nach schwerem Diebstahl oder Steuerbetrug können die Täter aus der Schweiz geworfen werden, im Ausnahmefall lebenslang. Die Schweiz hat mit mehr als 50 Ländern Abkommen geschlossen, die die Rücknahme von Ausländern regeln. Etwa Indien, Chile, Sri Lanka. Dietrich Karnmeurer, Zürich.
Wenn in Spanien über das Thema Abschiebungen diskutiert wird, dann geht es meistens um die beiden Exklaven Ceuta und Melilla. Immer wieder versuchen Marokkaner, einen Fuß auf spanischen Grund, also auf europäischen, zu setzen und damit das Recht zu bekommen, Asyl zu beantragen. Doch die spanische Militärpolizei verhindert das meist durch sogenannte heiße Abschiebungen. Wenn Flüchtlinge den ersten der beiden Stacheldrahtzäune überwunden haben, befinden sie sich quasi im Niemandsland. Spanien beginnt erst hinter dem zweiten Zaun. Die Polizei kommt dann durch Türen in die Zaunanlage und führt die Flüchtlinge nach Marokko zurück, schiebt sie quasi ab, gibt ihnen nicht die Chance, den zweiten Zaun hochzuklettern. Menschenrechtsorganisationen kritisieren dieses Vorgehen scharf. Es ist Baustein der Strategie, mit der es Spanien vor gut 10 Jahren geschafft hat, einen größeren Flüchtlingsstrom aus Westafrika abzuhalten. Außerdem handelte die spanische Regierung Rückführungsabkommen mit den westafrikanischen Staaten aus, um zum Beispiel die Flüchtlinge leichter wieder in ihre Heimat zu schicken, die mit dem Schiff Spanien erreichen. Während sich vor 10 Jahren noch mehr als 30.000 Flüchtlinge auf den Weg übers Meer Richtung Spanien machten, waren es zuletzt nicht einmal 1.000 im Jahr. Das spanische Recht sieht sogar vor, dass Illegale in Spanien bleiben dürfen, wenn sie nachweisen können, dass sie 3 Jahre im Land sind, davon 1 Jahr einen festen Job hatten und keine Straftat begangen haben. Oliver Neuroth, Madrid.
Gleich nach dem LKW-Anschlag Anfang April, der 5 Menschen das Leben gekostet und Schweden zutiefst schockiert hatte, wurde die bisher zurückhaltende Abschiebepraxis der rot-grünen Minderheitsregierung kontrovers diskutiert. Der mutmaßliche Täter war ein untergetauchter Usbeke, der sich so der anstehenden Abschiebung entzogen hatte. Innenminister Anders Ygeman von den Sozialdemokraten versuchte, dem öffentlichen Druck so wenig wie möglich nachzugeben. Hier können Verschärfungen notwendig werden, aber man muss da ansetzen, wo der Erfolg am wahrscheinlichsten ist. Wenn es ein Sicherheitsproblem mit einem Asylbewerber gibt, dann sollte dieser Fall zum Beispiel an den Geheimdienst weitergegeben werden. Angedacht sind auch verstärkte Kontrollen etwa auf Baustellen, wo abgelehnte Asylbewerber oft illegal beschäftigt werden, und mehr Rechte für Geheimdienst und Polizei, Abschiebungen zwangsweise durchzusetzen. Diese Gesetzesänderungen müssen aber erst noch durchs Parlament und könnten auch dank der langen schwedischen Sommerpause frühestens ab Anfang 2018 gelten. Bis dahin setzt das Land weiter, wie bisher, vor allem auf Freiwilligkeit und hat damit nach Regierungsangaben einigen Erfolg. Zwangsabschiebungen seien derzeit die Ausnahme, heißt es. Ihre Zahl liegt Berichten zufolge im niedrigen zweistelligen Bereich. Während die schwedische Einwanderungsbehörde von derzeit etwa 12.000 untergetauchten Menschen ausgeht, deren Abschiebung angeordnet ist und ohne Gesetzesänderung mehr als 30.000 weitere in den kommenden 3 Jahren erwartet. Carsten Schmiester, Stockholm.
Zugehört hat Ursula Münch. Sie ist Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing und Professorin an der Universität der Bundeswehr. Guten Abend.
Guten Abend,
Frau Professor Münch, nach dem, was Sie eben gehört haben, gibt es da etwas, was wir in Deutschland in Sachen Abschiebung von anderen Ländern lernen könnten?
Das, was wir lernen können, ist natürlich immer politisch umstritten. Die einen sagen, um Gottes Willen, wir wollen auf keinen Fall diese Radikalität zum Beispiel der Schweiz. Andererseits kann man lernen, dass die Schweden im Grunde auch so eine Art Lernprozess gemacht haben, früher sehr liberal waren, inzwischen Zeichen setzen. Das Problem ist, dass natürlich diese Abschiebungen humanitär ein Problem sind, gleichzeitig natürlich diese Abschreckungswirkung durchaus gewünscht ist, weil man sagt, man möchte nicht Leute anlocken, von denen man weiß, dass sie keine Chance haben, bleiben zu können.
Politiker fordern auch hierzulande gerne besonders dann ein hartes Durchgreifen, wenn es um straffällige Asylbewerber geht oder um sogenannte Gefährder. Die sollen weg, zurück. Aber was ist mit denen, die sich hier bewiesen haben, die gut integriert sind? Muss das Ihrer Meinung nach bei einer drohenden Abschiebung mitbedacht werden, wie sehr der Betreffende hier angekommen ist und sich eingegliedert hat?
Streng genommen eigentlich nicht. Wenn wir das Asylverfahren anschauen und wenn es um das Asylrecht geht, dann spielt die Frage, ob jemand jetzt integriert ist, spielt zunächst mal keine Rolle. Es geht ausschließlich eigentlich darum, ob jemand einen Bleibegrund hat, ob er tatsächlich politisch verfolgt ist, ob im Land, im Herkunftsland Bürgerkrieg oder sonst irgendeine Form der Lebensbedrohung besteht. Alles andere ist eigentlich im Asylrecht kein Kriterium.
Und es gibt in Deutschland ja auch Ämter, die genau das prüfen sollen, also wer wirklich in Not ist. Wenn wir nun sagen, der Migrant, der Deutsch lernt, der nicht kriminell ist, der darf bleiben, dann stellen wir all das in Frage, was diese Behörden teilweise monatelang versucht haben herauszufinden. Und dann, so sagen Kritiker, könnten wir die Ämter ja auch einfach zumachen.
Richtig, wobei Sie natürlich ein ganz wichtiges Stichwort nennen, das ist das monatelang. Wenn es nur monatelang geht, und zwar möglichst wenige Monate, ist es unproblematisch. Aber problematisch werden diese Abschiebungen natürlich dann, wenn die Leute hier in der Bildung sind, in Bildungsinstitutionen, wenn sie eine Lehre machen, wenn sie womöglich jahrelang hier sind, dann ist es tatsächlich eine Zumutung. Also immer unter dieser Bedrohung der möglichen Abschiebung zu leben. Also deshalb wäre es an für sich ganz wichtig, dass die Asylverfahren noch schneller gehen. Nur das ist eine Forderung, die hat man ehrlich gesagt schon in den 70er Jahren gestellt. Da waren die Zahlen noch deutlich niedriger.
Und von dieser Zumutung haben wir auch schon am Anfang der Sendung gehört. Wenn wir das nicht wollen, dass wir unter Zwang, am schlimmsten noch in Handschellen oder mit Kopfschutz Migranten im Flieger abschieben, wo sie dann gefesselt werden, damit sie nicht randalieren können, welche andere Möglichkeit haben wir?
Wir haben im Augenblick ja eigentlich fast nur als Zugangsmöglichkeit das Asylrecht, das dann, wenn jemand eben nicht asylberechtigt ist, zur Abschiebung führen kann oder führen sollte. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass die Bundesrepublik stärker noch über ein Einwanderungsgesetz nachdenkt. Das ist sehr umstritten, das wollen einzelne Parteien nicht, vor allem die Unionspartei möchte kein Einwanderungsrecht. Eins muss man natürlich sagen, egal ob Einwanderungsgesetz ja oder nein, auch dort wird es immer eine zahlenmäßige Beschränkung geben. Also da wird man dann, aber das wäre der Sinn davon, Leuten von vornherein gar nicht den Anreiz zu geben, überhaupt zu kommen, sondern sich im Grunde diejenigen auszusuchen, die man gerne haben möchte.
Und warum macht die Union da so zu?
Wir haben ja im Grunde so eine Entwicklung. Also wir haben bis Anfang der 90er Jahre hatten wir in der Bundesrepublik noch gesetzliche Regelungen, Verordnungsregelungen, da stand drin, die Bundesrepublik Deutschland ist kein Einwanderungsland. Davon ist die inzwischen auch die Union ein wenig abgerückt, das so apodiktisch zu sagen. Aber man hat im Grunde die Befürchtung, dass man womöglich eine neue Schublade aufmacht oder eigentlich besser ein neues Fenster aufmacht, das Einwanderungsgesetz, das dann ja Möglichkeiten schaffen würde. Aber das Asylrecht bleibt ja nach wie vor bestehen. Und so besteht die Befürchtung, dass diejenigen, die übers Einwanderungsgesetz nicht kommen können, weil sie eben uns nicht qualifiziert genug erscheinen, dann dennoch weiterhin übers Asylrecht versuchen würden, dass man im Grunde also eigentlich nur was Zusätzliches schafft, ohne das andere kleiner zu machen.
Und wenn wir nochmal aufs Asylrecht schauen, wenn jetzt immer mehr angeblich sichere Herkunftsländer dazukommen, CSU-Innenminister Herrmann fordert zum Beispiel, den Irak dazuzunehmen, hüllt das das Recht auf Asyl nicht immer weiter auf?
Das kann man durchaus so sehen. Das ist aber bereits Anfang der 90er Jahre geschehen. Wir haben seit 1993 ein modifiziertes Asylrecht, ein neues Grundrecht oder neu formuliertes, wo eben diese sicheren Herkunftsländer als Möglichkeit definiert sind und wo vor allem definiert ist, dass es auch sichere Drittstaaten gibt. Seither kann man eigentlich die Bundesrepublik ja fast nicht mehr erreichen. Dass wir dennoch so viele Asylbewerber und Flüchtlinge hatten in den letzten beiden Jahren, ist darauf zurückzuführen, dass die Bundesrepublik diesen sicheren Drittstaatprinzip nicht mehr angewandt hat. Und jetzt versucht man eben wieder neu mit diesen sicheren Herkunftsstaaten zu schaffen, mit dieser Liste, die gesetzlich verabschiedet werden muss. Da ist man auf einmal sehr rigoros. Und im Grunde dadurch, dass man in den letzten paar Jahren so viele Flüchtlinge hatte und Asylbewerber, versucht man jetzt neu rigoros zu sein und trifft damit natürlich unter Umständen Leute, die es eigentlich verdient hätten, dass sie kommen dürfen oder bleiben dürfen zumindest.
Kurz zum Schluss. Abschiebungen sind menschlich schwer zu ertragen, ein hartes Geschäft. Erschütternde Szenen spielen sich da ab. Aber wenn wir wollen, dass unsere Rechtslage ernst genommen wird, müssen wir dann Abschiebungen und genau diese Szenen aushalten?
Wir müssen sie aushalten, ja. Das geht nicht anders, weil wir uns ansonsten im Grunde unglaubwürdig machen. Und wir dürfen eins nicht übersehen. Das eine ist die menschliche Seite. Und wir glauben, menschlich zu sein, wenn wir nicht abschieben. Aber wir setzen im Grunde neue Anreize für neue Flüchtlinge zu kommen, die damit unter Umständen ihr Leben riskieren und ihr Leben auf dem Mittelmeer lassen.
Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing und Professorin an der Universität der Bundeswehr. Vielen Dank. Am Ende ist es ja auch die Frage, was für ein Land wollen wir sein? Wofür wollen wir stehen? Die Politik macht gerne einen Bogen um konkrete Antworten. Das Thema ist vermint, aber es ist Wahlkampf und so wird es uns so oder so einholen. Das war HR2 der Tag, der Weg zurück. Abschiebungen zwischen Anspruch und Wirklichkeit, unser Thema heute Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pirut.